Du darfst beginnen, Sebastian.
Ich darf beginnen. Ich sage erstmal Tag schön. Heute mal in ungewohnter Kombination.
Was ist denn eine ungewohnte Kombination?
Weil, naja, heute sehen wir uns, heute sind wir nicht zusammen, sondern nur virtuell zusammen und
an einem Ort sozusagen.
Ja, genau, wir sind nicht an einem Ort. Ja. Überraschung. Aber trotzdem ist es natürlich cool, weil ich dich natürlich trotzdem sehen kann, aber wir halt beide zu Hause.
Richtig, wir machen heute mal sozusagen
Tresentalk ohne Tresen.
Ja, genau, Tresentalk ohne Tresen und wir sind im Home-Podcast.
Home Alone, aber was natürlich nicht fehlen darf.
Auf gar keinen
ist,
Fall.
Ist das Bier.
Ich habe schon gesehen.
Und du bist extra zur Tankstelle gefahren. Und
richtig.
Bist meinem Wunsch nachgekommen, welches Bier ich heute trinken möchte.
Richtig.
Weil genau. Ich hatte nämlich zwei gekauft für heute. Haben uns dann aber entschieden, aufgrund der ganzen Corona-Situation heute remote zu versuchen. Auch so ein bisschen als Testballon. Und ich habe mir heute Heineken gewünscht.
Richtig.
Deswegen, ich mache jetzt unbedingt mein Bier auf, weil ich habe nämlich schon Durst.
Sehr gut. Ich habe im Übrigen mir keine Flasche gekauft, sondern ich habe mir zwei, oder besser zwei Dosen, eine für später, eine für jetzt gekauft. Und die mache ich mal auf. Warum habe ich mir eine Dose gekauft? Weil ich echt vermisse, so ein schön frisch gezapftes Bier mal wieder irgendwie zu trinken.
Und dementsprechend, findest du, also Dose, kommt das dem näher?
Ja, näher, und das erinnert mich so ein bisschen an meinen Urlaub. Da habe ich immer Heineken aus der Dose getrunken. Deswegen ist es jetzt gerade so ein bisschen dieses... Naja, und ich gieße es... Oh.
Eine Umweltsünde aus der Dose.
Na, die wird ja recycelt. Naja, gut. Die wird recycelt. Aber ich gieße es in ein Glas. Hörst du das?
Mhm.
So gut.
Ich sag jetzt mal virtuell auf jeden Fall Prost.
Ja, Stößchen, ne? Prost.
Ja. Prost, Prost.
Okay.
Weil unser Vorgespräch jetzt so lange war, ist mein Bier schon warm. Es ist ausbaufähig.
Hast du keinen Kühlschrank zu Hause? Also, weil
doch, sagst, aber wir haben ja schon ein bisschen gequatscht, ja.
Jetzt also wie Vorfeld. Gesagt, ich war bei der Tankstelle, es ist jetzt Gold, was ich trinke, weil es war auch so teuer, dass. Also unbeschreiblich, 4,80 Euro für zwei Dosen Bier. Das ist schon, also,
ja.
Naja. Wollen wir
ist
denn,
halt Apotheke, ne?
Ja. Also. Wollen wir rein ins erste Thema?
Ja, ich hab mir gedacht, dass wir heute mal dieses erste Thema dafür nutzen, um, glaube ich, mal ein Recap zu machen, ob es ein Update oder News zu den Themen gibt, die wir bisher gespielt haben oder bisher besprochen haben. Und von daher würde ich gerne einmal so zurückschauen und das irgendwie so als dauerhafte Sache etablieren. Eigentlich immer so einen kleinen Recap zu machen, ob es über die Themen, über die wir gesprochen haben, ein Update gibt.
Cool. Ja. Dann legen wir los.
Mhm.
Dann starten wir rein. Also, los geht's. Karstadt.
Recap.
Ja, Recap, Karstadt. Gibt's was Neues?
Ich glaube, das Einzige, was ich irgendwann als suffisanten Kommentar gelesen habe, Geld alleine wird das Unternehmen auch nicht retten. Ich glaube aber, darüber hinaus gab es jetzt bisher noch nicht viel Neues.
Also, um es mal auf unseren Tresentalk hier zu reduzieren, was ich da an Feedback bekommen habe von einigen Hörern, die alle doch das total nachempfinden können. Und genau das auch, also mir auch konkret jemand gesagt hat, du, ganz ehrlich, genau das. Also, und deswegen, ich glaube, dazu gibt es nicht mehr zu sagen. Aber jetzt als alles, da ist das nächste Thema. Hier, was ist mit Clubhouse?
Tja, also, ich sag mal so, eine Android-App haben sie immer noch nicht.
No.
Dass sie das geöffnet haben, ohne Einladung beizutreten, zumindest für iOS, also für Apple, auch immer noch nicht.
So.
Und ich glaube, es gab irgendwann eine schöne Wachstumskurvenzahl, die, ich glaube, ein Statista war es sogar, erfasst hat, die gezeigt hat, dass einfach die Neuanmeldung und die App-Nutzung extrem nachgelassen hat. Ja, und gestern Abend habe ich dann mit einem großen Schmunzeln gelesen, dass einer der Messenger-Dienste eigentlich die Funktion nachgebaut hat, aber in geil und für alle verfügbar, und zwar Telegram. Telegram hat gesagt,
der Wendler ist durchgedreht.
Das jetzt, ja, der hat gesagt, so, wir müssen das jetzt bitte mal da reinprogrammieren, weil ich will die Option haben, endlich mal Radio zu machen. Ja, okay. Ich will Radio machen. Nee, Scherz beiseite. Also sie haben gesagt, es wird Sprachchats ohne Limits geben, und zwar auch in Kanaloptionen, ähnlich wie das der Name ist mir schon empfangen, Clubhouse. Siehst du, schon so irrelevant ist das in kurzer Zeit geworden. Also in Kanälen aufgebaut. Sie haben auch die Option, dass man Chats mitschneiden kann und für eine gewisse Zeit quasi auch den Followern dieses Kanals zur Verfügung stellen kann, was ja auch quasi so ein meiner großen Kritikpunkte war, dass ich sagte, das ist halt total linear. Das heißt, ich habe die Möglichkeit, auch Aufzeichnungen, wenn ich ein Live-Event verpasst habe, später nochmal zu hören. Und ja, sonst ist es ziemlich identisch. Also auch man kann sich melden, um teilzunehmen, kann freigeschaltet werden von den Membern. Und ja, also ich bin gespannt. Ich glaube, dass das auf jeden Fall einfach Clubhouse und geiler ist und für jeden verfügbar ist, für jedes Device verfügbar ist auf dieser Welt. Und ja.
Also du sagst, dass die Telegram-Entwicklung jetzt sozusagen das geile Clubhouse ist. Und ich würde einfach sagen, auch das glaube ich nicht so richtig, weil Telegram ja nun auch so einen doch sehr komischen Ruf derzeit hat. Also von daher.
Die Frage ist ja, welche Messenger-Dienste noch nachziehen werden, ne?
Also, ja, klar. Also, aber jetzt mal ganz im Ernst.
Das dabei irgendwie reinzubauen, macht ja irgendwie Sinn.
Wenn wir uns Clubhouse anschauen, dann können wir doch einfach auf den Punkt bringen, das Thema ist durch. Also ist schneller, als wir es sogar eigentlich gedacht haben. Am Homeoffice merken wir beide gerade selber, das ist nämlich das nächste Thema, hat sich ehrlich gesagt nicht so viel geändert. Ich glaube, da brauchen wir auch gar nicht groß drauf einzugehen. Ja. Und dann haben wir noch das Thema Cookies, da hattest du auf jeden Fall noch was Neues, eine Kleinigkeit.
Ja, Google hat sich klar dazu geäußert, dass sie nicht nur in Chrome Cookies blockieren werden, sondern gänzlich im Advertising auf das Thema Cookies verzichten werden in ihren Advertising-Lösungen. Sehr spannend, wir werden es auf jeden Fall weiter beobachten, wie sich der Ad-Tech-Markt weiter bewegt, ob jetzt das, was Google macht, ein vorgreift, was in der Europäischen Union oder weltweit Datenschutz zukünftig erlaubt und nicht erlaubt und deswegen gar nicht eine Lösung andersrum baut, ist spannend und bleibt weiter zu beobachten.
Cool. Ja, Super Bowl, du hast absolut richtig gelegen. Sie haben gewonnen an dem Abend.
Yes.
Ich bin ja dann kurz vor Schluss eingeschlafen und ja, aber es war ein guter Abend. Es gab ein paar Bier noch und es gab viel Fast Food. Ja, zum Thema Lego, ja, da gibt's sicherlich in dem konkreten Fall jetzt nichts wirklich Neues, allerdings so ein bisschen mitbekommen, dass da ein Vertrieb von einem, ich sag mal, Mitbewerber nicht die Behauptung aufstellt, aber angemerkt hat, dass es sein könnte, dass dort Ware, die letztendlich importiert werden sollte, jetzt im Zoll festhängt und da angeblich Lego was mit zu tun haben könnte. Ich formuliere das auch gleich mal genau so. Weiterhin kursiert, sage ich mal, in den Kreisen um den Held der Steine, weil die da alle miteinander connected sind, so ein bisschen die Auffassung, dass Lego doch sehr aggressiv dagegen vorgeht, dass Mitbewerber Chancen im Markt haben. So, aber ich glaube, mehr gibt es dazu nicht. FMCG, glaube ich, jetzt nichts Weltbewegendes Neues, was gerade passiert ist. Und im Bereich Affiliate, also ich habe jetzt nichts mitbekommen, was mich jetzt wirklich rasend gemacht hat.
Bei dem FMCG-Thema kann ich halt nur sagen, dass Beiersdorf auch aus Hamburg, wir sind ja auch beide aus Hamburg, ganz klar sich positioniert hat, weil die ja durchaus sehr starke Umsatzverluste durch Corona hatten und gesagt haben, dass sie sich eigentlich auch auf den Thema Direct to Consumer fokussieren wollen und eigentlich jetzt nach und nach auch Eigenmarken und Co. entwickeln wollen. Bleibt auch spannend, ob sie da die Kurve kriegen.
Auf jeden Fall. Lass uns schnell noch die letzten Themen durchfliegen. Das ist die letzte Folge, da hat sich ja gar nicht mehr so viel bewegt. TikTok Euro 2020, who knows, ob die Euro 2020 überhaupt stattfinden kann. Wie gesagt, Austragungsort Deutschland ist ja so ein bisschen am Kippeln. Advertising, Werbefirmen, die auch ein Fragezeichen hinter ihrem Engagement machen. Da kann man ja fast schon die Frage stellen, ob TikTok das strategisch gemacht hat, weil sie eher davon ausgehen, dass es gar nicht stattfindet und sie damit letztendlich eigentlich für 0 Euro eine Promotion bekommen haben.
Na, oder lange im Gespräch bleiben. Ne?
Ja, klar.
Also wenn es nochmal ein Jahr verschoben werden sollte, dann haben sie nochmal ein Jahr klar, mehr, dass Fall. Sie genannt werden im Kontext Europameisterschaft.
Ja. Gut, Presse Paywalls, ja, die großen vier Buchstaben haben sich Chefredakteur so ein bisschen selbst zerlegt. Aber ich glaube, dazu brauchen wir auch gar nicht viel sagen. Ist, glaube ich, selbstredend, was da gerade so abgegangen ist.
Das Einzige, was ganz spannend ist in dem ganzen Kontext, dass natürlich irgendwie Facebook natürlich auch erkannt hat, wie entscheidend das Publizieren von News ist, um eine gewisse Traktion in seinem Walled Garden zu haben und in den USA Facebook News ausgerollt hat. Es bleibt natürlich auch spannend. Bleibt natürlich auch spannend, wie sich das auch mit den Abgaben an die Publisher weiter bewegt und inwiefern Facebook da auch eine Rolle spielt.
Auf jeden Fall.
Spielen wird.
LinkedIn, Xing, ja, hat mich jetzt irgendwie auch die letzten Wochen nicht weiter bereichert.
Naja, nur, dass man irgendwie bei LinkedIn mitbekommt, dass da halt andauernd Weiterentwicklungen passieren.
Ja, klar, auf jeden Fall.
Und bei Xing das Gefühl, nach dem letzten Relaunch vor einem Jahr, glaube ich sogar ziemlich genau, oder etwas über einem Jahr, relativ wenig passiert.
Ja.
Aber Xing auf jeden Fall innovativ bleibt, LinkedIn auf jeden Fall innovativ bleibt und ständig eigentlich deren Feature-Set weiterentwickelt.
Genau, letztes Thema, das wir noch hatten, war Edeka und die Bahn mit dem Store-Konzept. Es ist ja so frisch, da kann es ja noch gar nicht wirklich viel Neues geben.
Ja.
Aber es bleibt spannend und wir gucken uns natürlich die Themen auch weiter an, werden immer mal wieder zurückschauen. Aber dann, let's go, wir gehen jetzt einfach mal ins erste Thema. Wir machen dieses Mal dann eben nur drei Themen. Zwei Themen sind für dich diesmal, ein Thema für mich, das drehen wir dann beim nächsten Recap. Und das erste Thema jetzt.
Abfahrt.
Also, erstes Thema für dich, Sebastian. Habe ich mir rausgesucht, ist eine relativ aktuelle Meldung gewesen, die rauskam. Und zwar.
Hast du ja immer dabei. Hast du immer.
Ja,
immer
klar.
Aktuell.
Hau ich an raus. C&A. Ich glaube, eines unserer absoluten Lieblings.
Charme und Anmut. Wie mein Großvater zu sagen pflegte.
Welcher denn?
Der Vater.
Mütterlicher.
Väterlicherseits.
Okay.
Väterlicherseits, ja.
Habe ich gar nicht mehr bekommen. Aber ist ja eines unserer absoluten Lieblingsläden gewesen. Ja, vielleicht eine kleine Anekdote. Wir sind ja als Familie früher immer in die Innenstadt zum Friseur gefahren. Und dort wurden uns allen die Haare geschnitten. Und danach gab's dann die absolute grauenhafte Einkaufstour einmal mit der Familie durch C&A. Das war ein absoluter Horror. Das ist wirklich so eine Kindheitserinnerung, die grauenhaft ist. Da sind die Haare geschnitten worden, die ganzen Haare pieksen dann so im Rücken und dann gehst du in den Laden und musst dann irgendwie Klamotten anprobieren und dabei noch.
Ja, genau. Und das Gefühl des Pieksens, das geht dann direkt weiter in den Rest.
Ja, genau.
Um einen rundherum. Ja, es piekst dann nicht nur im Nacken, sondern eigentlich der ganze Körper.
Ja, genau.
Und die Schmerzen und Seele piekt's überall.
Also C&A in der Innenstadt damals und dann hatten wir aber immer, das war das absolute Momentum, danach ging es dann zu McDonald's. Und das war dann immer das absolute Highlight, dass man mal bei McDonald's danach
war. Ja, das war auf jeden Fall immer ganz cool, muss ich sagen. Also ja. McDonald's, total super, als Kind sowieso. Ja, aber das konnte das mit C&A irgendwie auch nicht so richtig wieder wettmachen, ne?
So, da wären wir beim Thema C&A. Also es gibt eine neue Deutschland-Chefin, die sich letztendlich jetzt auf die Digitalisierungsoffensive beruft und sagt, jetzt geht's los, C&A wird
Verkauf
jetzt...
Verkauf bei Zalando.
Genau.
Ja.
Das ist finde ja, ich auch eine großartige retten. Meldung.
Das wird die Welt retten. Wenn C&A bei Zalando verkauft. Die Klamotten, die man, wo man sich heute schon schämt, schämt in den Laden reinzugehen, ja. Das, da muss man ja quasi mit ist gut, dass es Masken gibt, damit man nicht so erkannt wird, wenn man da reingeht. Aber es ist natürlich, wenn man sowas dann online kauft, ja, da sieht einen ja auch keiner. Eigentlich ganz gut.
Pass auf, ich gebe dir noch zwei, drei Facts, bevor du das ganze Große einmal betrachten darfst. Wie gesagt, Frau Nowotny, ich hoffe, ich spreche sie jetzt alle richtig aus, ist jetzt die neue Chefin des Ganzen und kommt ja...
CEO dann, ja?
Wie wird sie benannt? Deutschland-Chefin steht jetzt hier in dem Artikel. Ja, okay. So, und es gibt ja auch einen neuen Chief Digital Officer, der sozusagen jetzt auch verantwortlich für die digitalen Geschicke ist. Mhm. Genau, die Frau Nowotny kommt ja von der Marke Depot, das heißt...
Die haben ja per se schon mal total die Online-Kompetenz, muss man sagen.
Verantwortlich.
Die haben das jetzt schon sehr gut gemacht.
Genau, Online und Großhandel in Deutschland. Und ihr wird gesagt, mit ihrer Erfahrung im Handel und E-Commerce soll Nowotny das Deutschlandgeschäft voranbringen. So. Keine leichte Aufgabe ist die Aussage hier. Ich habe den Artikel von W&V offen. Genau, 100 Filialen haben ja zugemacht von 450 in Deutschland. Und jetzt kommt das große Ding, nämlich Online-Shop.
Wir machen jetzt online.
Sie machen online. Ich war übrigens mal ganz kurz, vielleicht der eine oder andere Zuhörer, mal auf c&a.de gehen. Ich finde allein die Startseite ist schon... Da fiel mir persönlich irgendwie, gut, man muss ja sagen, dafür haben die Leute...
Das ist aber konsequent, wenn es so ist wie früher, wenn man in den Laden reingeht, wenn die Startseite genauso aussieht.
Ich rufe den Sommer gerade auf. Die ganzen, egal. Auf jeden Fall, ja, ist schon ein absolut großartiges Ding. So, und dann haben wir, und das fand ich auch ganz spannend, zukünftig wird sich Joris van Roy, ich hoffe, das habe ich richtig ausgesprochen, für das Thema digital verantwortlich zeigen. Und der war zuletzt General Manager für Nike. So, und hat die Transformation des US-amerikanischen Sport genau hin zum digitalen Einzelhandel. Das war sozusagen sein Ding. So, jetzt haben sie sich da also ein Team zusammengekauft, in Anführungsstrichen.
Mit mehr oder weniger Track Record.
Also
eher weniger.
So.
Ich meine, Depot hat es nie richtig geschafft, online zu verkaufen, oder?
Also ich mag die Frage
ja Entschuldigung, dass ich mal auf Depot jetzt rumreite, aber...
Ja gut, aber andersrum kann man sich ja die Frage stellen, ob jemand, der von Nike kommt, also einer wirklich großen Marke, ja, ich will jetzt nicht wieder das Love-Brand-Thema nehmen, aber das ist einfach ja eine Marke, die super stark ist.
Wie hoch muss denn das Schmerzensgeld gewesen sein, dass man von so einer Love-Brand wie Nike zu C&A wechselt?
Das ist eine Herausforderung, würde ich jetzt mal sagen. Pass auf, Frage an dich. Ja. Wird das was?
Nein.
Gut, wir sind unter den 5 Minuten.
Wir sind fertig. Genau, wir können weitermachen.
Aber
nee, also müssen
wir beschluckt Bier einschenken.
Also ich meine, dass das einzige Fund, was ein C&A, glaube ich, hat, ist, dass die schon immer selber Sourcing selber produziert haben, das heißt wirklich Eigenmarken haben, mit denen sie ins Rennen gehen und nicht irgendwas abverkaufen, was jeder x-beliebige Online-Shop verkaufen kann. Also von daher werden sie sicherlich, was den ganzen Einkauf und Handelsstrecke und so angeht, sicherlich eine Expertise haben und sicherlich auch Zugang zu Produktion und Co., mit der sie einen Twist schaffen könnten. Die Frage ist ja nur, und da Frage an dich vielleicht zurück, auch im Hinblick auf das Markenthema. C&A ist in unserer Generation eine völlig verbrannte Marke. So. Also, wie viel Geld muss man in die Hand nehmen, um diese verbrannte Marke in unserer Generation irgendwo hinzudrehen, dass man sagt, das funktioniert? Die neue Generation kennt ihr, also größtenteils kennt C&A entweder nicht oder für die ist es einfach völlig irrelevant. Und ich glaube, das wird super, super schwer, da einen Twist zu kriegen in so einem Unternehmen, was auch sich mit dem Thema E-Commerce und Online in den letzten 20 Jahren einfach überhaupt gar nicht beschäftigt hat. Also da so eine Transformation hinzukriegen, ich meine, gut, besser spät als nie, sagt man ja so oft, aber vielleicht wird da auch noch viel Geld verbrannt.
Genau, und vielleicht nochmal, vielleicht noch nicht abschließend, aber das ist für mich schon mal so das Resümee. Vielleicht auch die einzige Chance, letztendlich dann über Marktplätze und Plattformen einzusteigen und zu sagen, wir vermarkten unsere Produktmarken und wir vermarkten nicht primär den Brand C&A, weil man
Ja,
damit vielleicht eine Chance sieht.
dann ist aber auch die Frage, denn Zalando und About You haben mittlerweile so eine Größe erreicht, dass sie auch Eigenmarken haben.
Genau.
Was habe ich denn als Marktplatz, wie einen Zalando oder ein About You, was sehe ich da für einen Mehrwert, da so eine Marke oder Eigenmarken von der C&A raufzuholen? Also,
Ja,
das
also
können die selber und besser.
ich finde, das ist, also wenn ich da hingehe und an mich persönlich glaube und glaube daran, ich kann den Impuls jetzt geben, da was zu drehen, dann ist das schon echt eine echt spannende Herausforderung. Aber ich gebe dir vollkommen recht,
Ja,
wenn ich halt irgendwie
da
eine
muss man aber auch
Expert.
sagen, es funktioniert ja auch nur im Gesamtunternehmen. Also so eine Transformation funktioniert ja nicht, dass einer sich vorne hinstellt und sagt, wir machen jetzt digital. Also da gehört ja ein bisschen mehr dazu und
Klar.
als jetzt irgendwie ein Chief Digital Officer und eine neue Deutschlandchefin zu holen, die sagen, wir machen jetzt online.
Vor allen Dingen, wenn man sich das in größeren Strukturen anschaut, wie lange das dauert, also bis man
Genau, vor
überhaupt
allen Dingen
mal
muss man ja
handlungsfähig
sagen,
ist.
genau, vor allen Dingen muss man ja sagen, ist ja Basis ist ja nicht vorhanden. Also Gegenbeispiel einen Douglas, die jetzt gerade einen sehr starken Wachstumskurs irgendwie mit online hinlegen und eine Chefin dazu geholt haben, die sich klar fokussiert hat, eine klare Idee hat, wo es hingeht, aber auf einer Basis aufgesetzt hat, weil Douglas das Thema E-Commerce schon immer mit einem keine, also unter 10%, glaube ich, waren die auch vor Corona. Ja, Gesamtshare an Umsatz, aber jetzt im Prinzip den Track Record geschafft haben und das zu hebeln auf, ich glaube, 15, 18, 20% Anteil und dazu noch einen Marktplatz dazu gebaut haben und das einfach besser verstanden haben und eine bessere Basis hatten. Da muss man sagen, hatten C&A als Basis, ja, du hast gesagt, die Startseite sah ja schon nicht so geil aus. Also Basis ist da tatsächlich Medium. Und man muss ja auch dazu sagen, zum E-Commerce gehört ja, habe ich auch schon in anderen Gesprächen gesagt, und dann können wir auch gerne ins
Einen
nächste
Haken
Thema
machen,
springen.
ja.
Zum E-Commerce gehört ja auch ganz viel Hygiene dazu. Ich weiß gar nicht, ob die logistisch so aufgestellt sind. Das Thema Kundenservice, das Thema Retoure, ob die das überhaupt, also weil das muss halt knacken. Also das Handling muss halt da 100% passen. Da kannst du dir ja nicht erlauben, nicht Marktclass Standard zu sein. Und das sehe ich, glaube ich, auch, dass sie das noch nicht haben.
Also abschließend, das wird schwierig, wollen wir es mal diplomatisch ausdrücken.
Ja, ich wünsche auf jeden Fall den viel Spaß
Toll,
und viel
toll,
und
toll.
genau und viel Erfolg. Aber ich rechne da nicht viel Gewinn aus drauf auf dem Thema.
Nächstes Thema? Du? Hallo? Nicht
Ja.
einschlafen. Nächstes Thema.
Alright, ich habe für dich auch ein schönes Thema. Das schenkt er sich nochmal nach. Und zwar ist aus den Medien durchgesickert, dass Facebook plant, Instagram für Kids zu veröffentlichen. Die haben ja bisher immer das Problem, dass Instagram für Kinder unter 13 Jahren offiziell nicht erlaubt ist oder keinen Zugriff drauf haben. Und als Lösung laut unbestätigten Quellen von BuzzFeed eindeutige Pläne vorliegen, dass Facebook plant, ein Instagram für unter 13-Jährige zu veröffentlichen. Und das interessiert mich natürlich, weil dieser Trend dazu jetzt für Kids spezielle Portale zu bauen. YouTube hat ja auch mit YouTube Kids was Ähnliches vollzogen. Würde ich mal gerne wissen, wie du natürlich auch als Vater von Kindern auf das Thema generell schaust, ja?
Ja, ich bin ja auch gerade so ein bisschen in der heißen Phase, wo es darum geht, welche Apps darf ich mir jetzt installieren und was nutze ich wie. Und dieses Thema YouTube Kids ist natürlich eins, das einem auch begegnet, weil man genau da jetzt auch mit Homeschooling natürlich viel darauf verweist und sagt, geh doch einfach bitte zu Google oder YouTube und guck dir das Zeug an und arbeite das da mal nach oder wie auch immer. Und ja, und YouTube Kids hatte halt eine Halbwertszeit von einer sehr kurzen Strecke, das vielleicht schon mal so, was ich mitbekommen habe, weil dann einfach es auch darum ging, an Content ranzukommen, der vielleicht dann nicht 100% kinderkonform ist, und das ist ja echt eine Problematik. Was ist jetzt, wie wird der Filter gesetzt? Was ist Content für Kinder und wo hört es dann halt auf? Und ja, ich habe das auch gelesen und letztendlich ist ja genau die Person, die bei Google für das Thema YouTube Kids auch zuständig gewesen ist, jetzt gewechselt und übernimmt jetzt den oder soll diesen den Launch von Instagram Kids übernehmen. Und ich meine, einmal hat's Facebook ja schon grandios verkackt. Das war, als sie Facebook Kindermessenger rausgebracht hat. Haben.
Stimmt.
Und da ja angeblich, das ist das, was ich damals noch gelesen habe, da ging es darum, dass sie dann, was war denn das noch? Da hatten sie, glaube ich, irgendwelche Gutachter und das waren Gutachten, die bezahlt waren.
Gesundheitsexperten,
so. Ja, also war schon mal echt ein bitterer Start. Ich finde, wenn ich mir Instagram und Facebook angucke und gerade der ganze Pain, den ich die letzten Wochen mit den Applikationen hatte, ja, also mit der ganzen Software, finde ich, ist das schon eine Bombenherausforderung, Content jetzt so kontrolliert zu bekommen, dass der eben so gefiltert für Kinder ausgespielt wird. Das zweite ist natürlich ein bisschen dann auch die Frage, wie sowas dann aussehen wird, weil jede Plattform, die natürlich nur für Kinder ist, in Anführungsstrichen, auch dann doppelt schützenswert ist, dass da auch nicht irgendwelche Leute sich als Kinder anmelden, weil es wird ja immer der Dreh gemacht Richtung ab 13 und ich muss mich verifizieren, und da haben die ja schon auch viel gemacht jetzt in der Vergangenheit, dass User sich verifizieren. Andersrum ist es natürlich aber auch wichtig zu gucken, dass der Kosmos der Kinder bleibt und nicht vermischt wird. Ich persönlich.
Aber selbst der Kosmos der Kinder untereinander in der anonymen Internetwelt ist, glaube ich, so oder so, ob dann Erwachsene eine Rolle spielen oder so, auch nötig zu moderieren oder zu beobachten, weil ich glaube, da können auch im Alter von 12, 13 auch Dinge passieren, die sicherlich auf so einer Plattform nicht zu suchen haben. Das größte Thema, was ich auch sehe, ist, es gab, glaube ich, Sat.1 war eine Dokumentation, jetzt bewegt man gerade mein Telefon, Sat.1 eine Dokumentation, die sich mit Schauspielern auseinandergesetzt hat, die sich bei Knuddels und solchen Portalen angemeldet haben.
Hatte ich beiläufig mitbekommen,
ja. Ja, und das war wirklich erschütternd. Ich glaube, ich konnte eine Viertelstunde zugucken und dann hat es mir gereicht, in welcher Geschwindigkeit und Frequenz das passiert ist. Und also das sehe ich absolut auch, genau wie du, dass so ein Instagram Kids total der Gefahr nachkommt.
Und es ist ja so ein bisschen der Versuch, die Generation A jetzt anzugreifen, in Anführungsstrichen, oder als Zielgruppe sehr, sehr frühzeitig zu erschließen. Und das ist der fade Beigeschmack. Es wird ja so ein bisschen so getan, als ob man es jetzt umsetzt, damit dann auch die Kinder die Plattform nutzen können. Aber sind wir doch mal ehrlich, man fängt die Profile schon an einem viel früheren Punkt an, als man es bisher macht. Und da ist ja die Frage,
ist aber auch genau der Marketingplan von einem Facebook. Ich meine, Happy Meal, McDonald's macht es nicht anders, ne? Frühzeitig das Kind an die Marke zu binden, um später auch einen echten Facebook- oder Instagram-Nutzer zu gewinnen. Verstehe schon, warum der Fokus von Facebook hingeht.
Genau, und letztendlich ja auch nochmal im Advertising komplett neue Märkte, auch total spannend, also das steht außer Frage. Also das auf der einen Seite zu erschließen, auf der anderen Seite könnte man jetzt auch mutmaßen, dass Facebook, Instagram es jetzt auch gerade dringend nötig haben, weil sie letztendlich auch vielleicht nicht mehr den Marktzuwachs haben, den sie in der Vergangenheit gehabt haben, weil andere Plattformen,
TikTok, ich meine,
ne, ja, und auch in WhatsApp schwächelt irgendwie, weil es mittlerweile andere Anbieter gibt, Signal und Co. Also von daher bleibt spannend. Ich glaube, und jetzt mal auf das Produkt zurückzukommen und das mal da in die Box zu bringen, ich traue dem Produkt ehrlich gesagt nicht viel zu. Und die Halbwertszeit von diesen Kids-Applikationen, wo es irgendwie Adult-Zeug gibt irgendwie oder nicht Erwachsenen, aber zumindest für ältere Jugendliche und so weiter und so fort.
Ich glaube, dass einfach das Bewusstsein, was die Kinder an Apps oder digital konsumieren, immer stärker wird und dann die Frage überhaupt ist, welches Kind unter 13 würde denn überhaupt eine Erlaubnis von seinen Eltern bekommen, darauf Zugriff zu bekommen?
Ja.
Und die Frage, wie weit runter, ne? Also ich meine, ist halt die Frage, wann hat mein Kind ein Handy? Das ist unterschiedlich sicherlich zu bewerten, aber die Frage ist ja, wenn ein Kind ab 10, 11 erst ein Handy hat, dann ist er bis 13, dann ist er 2 Jahre. Also
genau.
Da frage ich mich, wie spannend ist denn der Markt am Ende?
Ja, auf jeden Fall. Gut, also wir beobachten das. Ich glaube da nur so halb dran, dass sich das durchsetzen wird, weil es wieder nur so ein Subprodukt ist von etwas, was gut funktioniert. Und genau, das schauen wir uns an.
Beobachten wir weiter.
Nächstes Thema. Nächstes Thema für dich, Sebastian, und ich hoffe, ich erwische dich damit ein bisschen auf dem falschen Fuß, weil...
Jetzt bin ich gespannt. Ich habe mir gedacht, mit CNA hast du es schon geschafft.
Manchmal...
vielleicht auch andere auf dem falschen
Fuß. Manchmal habe ich die Hoffnung, dass du einige Sachen noch nicht gelesen hast, aber ich bin mir fast sicher, dass du davon auch schon gehört hast. Überschrift ist Core Web Vitals von Google, angekündigt im letzten Jahr schon, in 2020. Genau, und geht letztendlich dann ja um neue Kennzahlen, die Google einführt, die User Experience an der Webseite bewerten. So, das ist
richtig
die Grundlage.
Und natürlich habe ich über das Thema gelesen.
Genau, und jetzt würde mich natürlich interessieren, wenn du etwas davon weißt, was kannst du mir und vor allen Dingen auch den Zuhörern erzählen? Was ist das und was muss letztendlich auch jeder Online-Marketer vielleicht auch eben nicht nur im SEO-Bereich, sondern global tun und beachten?
Ja, also Core Web Vitals hat, glaube ich, Google vor einem knappen Jahr vorgestellt und gesagt, das ist ein einheitliches Qualitätssignal für jegliche Website und Nutzererfahrung sein wird oder das widerspiegelt. Und hat im Kern dabei natürlich irgendwie den Ladevorgang einer Website und die Interaktivität auf der Website und die visuelle Stabilität, also wiefern schieben sich Elemente hin und her bei einem Seitenaufbau. Man kennt es selber, Mobile insbesondere. Ich rufe eine Website auf und will eigentlich einen Link klicken, weil mich der weiterführende Link in dem Artikel interessiert und plötzlich pusht das Element nach unten und ich habe aus Versehen auf einen Werbebanner geklickt, der zu der auf der Position sich reingeschoben hat. Und das ist im Prinzip ein für Mai definitiv jetzt angekündigtes Ranking-Element, dass Google relativ klar gesagt hat, dass sie diese verschiedenen Kennzahlen, ich glaube, ich kann jeder selber darüber lesen, wir versuchen das ja immer sehr sehr einfach für den Hörer zu halten. Genau, es gibt da drei verschiedene Säulen, die man beachten soll. Und ich glaube, die große Herausforderung ist, dass das schon ziemlich anspruchsvoll ist, das umzusetzen. Liebe Grüße an einen ehemaligen Kollegen Darius Erd, der mittlerweile der SEO-Consultant bei der Debt Agency ist. Von dem habe ich nämlich auch einen schönen Artikel dazu gelesen, der sich einmal angeschaut hat von den 100 stärksten E-Commerce-Sites in Deutschland, wie viele die den Test der Web Vitals heute bestehen. Und ich bin mal gespannt, ob du ungefähr schätzen würdest, wie viel wie viele das geschafft haben. Prozent von den Top 100.
Von Top 100. Wie viel Prozent, also wenn ich die so, ach, ist doch scheißegal, komm, ich hau einfach eine Zahl raus. Ich sag mal 35%. Mehr oder weniger?
Weniger. Also man kann ein bisschen unterscheiden zwischen Mobile und Desktop.
Okay.
Desktop sind es 8% und Mobile sind es 12%.
Oha, oha. Aber jetzt mal die Frage, ich finde jetzt mal so ganz pragmatisch an die Sache rangegangen.
Ja.
Du sprichst ja auch gerade von den 100 Top-E-Commercern. So, wen betrifft das überhaupt? Beziehungsweise andersrum, ist das die Chance unter Umständen für einige E-Commercer, die vielleicht eben nicht Top 100 sind, aufzuholen, deutlich aufzuholen. Gibt es da eine Chance? Weil so meine Erfahrung wird eigentlich immer bei diesen Updates, es geht dann ja eigentlich nicht um die großen Schritte, sondern es geht immer um die kleinen. Um
die Feinheiten.
Ja, genau. Ja. So.
Also genau, Google hat da auch schon sich ein bisschen so geäußert und hat gesagt, ja, sie bringt es zwar zum Mai raus, wird es für den ersten Schritt vielleicht doch noch nicht so einen großen Effekt haben. Ich glaube, die werden auch sehr genau beobachten, wie sich ihre Rankings verändern. Weil viele noch nicht bereit sind für das Update. Aber ich glaube, das wird immer einen größeren Stellenwert haben, weil ich glaube, diese drei Web Vitals ja auch stark wieder, und das ist ja auch Googles DNA, den User in Mittelpunkt stellen. Und insbesondere den Mobile-User in Mittelpunkt stellen. Und ich bin komplett bei dir, wie man jetzt irgendwie so hands-on dran vorgehen kann. Also für ein kleines und mittelständisches Unternehmen das zu knacken, boah.
Also aber ich meine, Ladezeiten jetzt als Beispiel, Ladezeiten waren ja eigentlich schon immer auch im SEO-Bereich zumindest ein Thema. Ich finde immer, Aussage, die ich irgendwann mal mitgenommen habe, war, dass jemand gesagt hat, du gewinnst im SEO nicht nur, wenn du schnell bist, sondern da gehört ja ganz viel anderes zu, weil Schnelligkeit und Ladezeiten ist etwas, was natürlich beachtet werden muss. Ist bisher Key
gewesen, ja. Allerdings bei den Core Web Vitals muss man kurz verstehen, dass Google nur einen Web Vital Test komplett bestanden hat, wenn alle drei Metriken bestanden sind. Das heißt also, nur Page Speed und Mobile Page Speed reicht dir da alleine nicht aus. Ja, also nochmal pragmatisch, kleine Mittelständler wird das wirklich schwer. Ich glaube, zukünftig werden viele Applikationen, Shopify und Co. Sehr, sehr schnell Updates nachziehen und Templates, die man zukünftig irgendwie für E-Commerce-Projekte einsetzt, werden einfach perfekt optimiert sein auf Web Vitals.
Ist das die heute Zukunft? Also ist das die Zukunft, dass man davon ausgehen kann, dass, sag ich mal, die Player, du hast gerade eben ja Shopify gesagt, die ja in einem Kosmos sind oder sich aufhalten. Für einen
kleinen Mittelstand, ja.
Ja, genau, aber die ja auch sehr reduziert, sag ich mal, dem User die Möglichkeit geben, Inhalte zu pflegen beziehungsweise zu editieren, bedeutet ja andersrum die Chance, dass man einfach eine Basis aufbaut, die genau so funktioniert, dass Google es gut findet.
Ja, klar, ich glaube, jegliches Frontend JavaScript wird zukünftig, weil das ja quasi den größten Impact auf so eine Verschiebung im Layout zum Beispiel hat, wird darauf Rücksicht nehmen und wird einfach da reinfließen, dass neue Projekte darauf umgesetzt sind. Aber nochmal, ich glaube, es wird eine große Herausforderung für bestehende Projekte, die auch wie jetzt in den Top 100 da so mit viel Legacy daherkommen, viel Legacy-Code daherkommen, jetzt so ein bisschen dazu im Handeln gezwungen sind, wenn für sie der SEO-Kanal ein, sag ich mal, entscheidender Kanal zum Gewinnen ist. Aber letztendlich muss man sich auch am Ende angucken, und das ist ja im Prinzip beim SEO auch grundsätzlich Key, ich muss natürlich irgendwie gucken, was macht mein Wettbewerb. Ja, klar. Weil ich meine, wenn ich in einem Wettbewerbsumfeld bin, der jetzt noch nicht high-end durchoptimiert ist, und ich von dem auch keinen es zutraue, High-End durchoptimiert zu sein oder zukünftig oder zum Mai fähig zu sein, dann hätte ich jetzt zumindest keinen Wettbewerbsnachteil. Und ich glaube, das ist immer ganz wichtig, wenn man SEO betrachtet. Ja, man kann ganz viele Sachen machen und kann viele Sachen besser machen als der Wettbewerb, aber man muss ja nicht unbedingt alle besser machen als der Wettbewerb. Es reicht ja am Ende schon, 20% oder 10% besser zu machen. Und wie gesagt, dieses Web Vitals ist sicherlich für viele nicht einfach zu knacken. Also das wird auf jeden Fall spannend. Obwohl ich wie gesagt, schon definitiv gehört habe von Google, dass sie jetzt zum Mai das jetzt nicht als Riesen-Ranking-Faktor ausrollen werden, sondern wahrscheinlich erst nach und nach stärker gewichten werden. Aber ich kann auf jeden Fall nur jedem Hörer dazu sagen, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, weil es generell einfach die User Experience einer Website bewertet und ich glaube, alles, was man für den User macht, ist jetzt auch, oder was man für die Suchmaschine macht, in dem Kontext plädiert Google auch immer dafür, man macht es halt nicht nur für SEO, sondern auch für den User. Und was für die Suchmaschine gut ist, ist auch für den User gut und andersrum. Und dementsprechend sollte man sich, glaube ich, als Website-Betreiber und insbesondere als E-Commerce-Projekt, die, glaube ich, am meisten davon betroffen sind, weil das viel komplexer ist, als eine Content-Plattform auszurollen, sich damit zu beschäftigen und auseinanderzusetzen, wenn sie es noch nicht getan haben, was offensichtlich wahrscheinlich noch einige nicht getan haben.
Spannend auf jeden Fall. Da bleiben wir dran, weil das wird ja irgendwann ausgerollt. Das wird dann ja auch nochmal wieder Thema bei uns werden. Recap auf jeden Fall ein Thema, das wir beleuchten werden. Ja, mal gucken,
welche Gewinner und Verlierer es aus den Top 100 gibt.
Sebastian, wir sind für heute durch. Es ist Sonntagabend. Ja. Ich bin irgendwie gefühlt auch durch, obwohl eigentlich Wochenende war. Aber es waren spannende Themen. Und
Runde. Hat auch gut geklappt hier so
online. Ja, so online. Ich bin auch begeistert. Und das bedeutet mal gucken, ja eigentlich auch,
wie die Soundqualität ist.
Ja.
Ich möchte mich übrigens nochmal entschuldigen für die letzte Soundqualität. Ja, ich weiß auch nicht, wie das passiert ist. Ich weiß es aber. Ja. Oh Gott. Es wäre jetzt schlimm, wenn ich es nicht wüsste.
Ich sag jetzt mal so, ich könnte mir gut vorstellen, Sebastian, dass wir das nächste Mal einen Gast haben.
Das könnte passieren.
Ja. Ich hätte da Bock drauf. Jetzt, wo wir es auch ausgetestet haben, könnten wir auch relativ zügig immer zuschalten. Ich glaube, wir sollten uns da mal was Gewieftes überlegen, jemanden mal dazu holen, der vielleicht auch ein spannendes Thema mitbringt, wozu wir vielleicht auch was sagen können. Also, das wäre ganz cool. Ansonsten.
Oder nee, sagen müssen wir dazu nicht, aber viele Fragen stellen.
Ja, genau. Also. Oder ich einfach das Thema spannend finde, wie auch immer. Das können wir dann noch entscheiden. Oder du natürlich, also wir das Thema spannend finden. Okay, ich glaube, das war's, oder? Oder? Hast du noch was? Willst du noch was?
Nö.
Hast du noch Wünsche? Von
dir ist leer.
Nö. Hast du noch Hoffnung?
Ja. Auch nicht. Wünsche viele Hoffnungen, ja. Der Lage entsprechend.
Keine Anmerkung mehr, keine Hoffnung mehr, keine Wünsche mehr. Wunschlos.
Ja, Hoffnung habe ich immer.
Okay, dann
schließen wir. Und zwar die Hoffnung, dass wir uns auch bald wieder sprechen und wieder hören und wieder sehen, ein Bier in echt zusammen trinken und vor allen Dingen auch nicht so lange auf die nächste Folge warten lassen.
Ja, das wäre nicht schlecht. Gut, Sebastian, ich sag mal, schönen Abend, hau dich hin, auf bald.
Mach's gut.